RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zu unserem gefährlichen Gedanken. Ich nehme die Kuchengabel, trenne ein Stück aus der köstlichen Apfeltat und führe die Gabel zum Mund. Denke dabei, Jörg, wie dick willst du noch werden? Hör damit sofort auf. Stattdessen sollte ich mich freuen, denn ich kann diesen gesamten motorischen Prozess ablaufen lassen, also die Kuchengabel hochnehmen, in die Apfeltat stechen und dann tatsächlich die Gabel zum Munde führen, ohne darüber nachdenken zu müssen, sondern ich kann nebenher einfach so einen übergeordneten Gedanken über mein Übergewicht führen. Wenn ich das nicht mehr können sollte, dann könnte mein heutiger Gesprächspartner ins Spiel kommen, denn er ist der einzige Professor für klinische Neurotechnologie in Deutschland, am größten Universitätskrankenhaus Europas, nämlich an der Charité. Professor Suyo Sukada ist bei uns. Das ist auch das, was uns auf unseren heutigen gefährlichen Gedanken tatsächlich gebracht hat. Künstliche Intelligenz kann bereits Gedanken lesen.
Mit invasiven Methoden ist es vorstellbar, wenn Sie diese Elektroden haben und trainieren die Schnittstelle und Ihr Gehirn darauf, Ihre elektronischen Geräte zu steuern in einer bestimmten Art, dann lässt sich so etwas auch darstellen.
Herr Sukada, wenn ich das nicht mehr kann, also die Hand nicht mehr mit leckerer Apfeltat zum Mund führen, sondern die Hand überhaupt nicht mehr bewegen kann, jetzt nur mal aus dem, was ich bisher über Sie gelernt habe, was Sie dann im günstigsten Fall machen, ist, Sie setzen mir eine Badekappe auf und es steht ein Apparat in der Nähe. Ich bekomme ein Gestell außen an meine bewegungslose Hand. So ein Gestell heißt Exoskelett. Und was passiert dann? Was machen Sie dann mit mir, damit ich doch wieder die Kuchengabel hochnehmen kann?
Also was Sie meinen, wenn Sie sagen, Sie können es nicht mehr, Sie meinen ja, dass Sie die Hand nicht mehr bewegen können.
Genau.
Aber was Sie noch können, ist, darüber nachzudenken, wie Sie die Hand bewegen. Sie können sich das vorstellen. Sie können die Augen zumachen und sehen Ihre Hand, wie sie zugreift. Und während Sie sich das vorstellen, entsteht ja eine charakteristische elektrische Aktivität in Ihrem Gehirn, um genauer zu sein, zwischen Ihren Ohren, das ist die Zentralregion. Und da bildet sich ab, dass Sie gerade planen oder beabsichtigen, Ihre Hand zu bewegen. Und diese elektrische Aktivität können wir auch nicht invasiv, also ohne Elektroden ins Gehirn einzuführen, um diese elektrischen Felder zu messen, völlig nicht invasiv von der Oberfläche des Kopfes ableiten. Und dann per Funk an einen Computer schicken, der das Signal begreifen kann, interpretiert und dann an ein Exoskelett weiterschickt, das dann tatsächlich Ihre Hand mit einem Exoskelett steuert und öffnet oder schließt.
Sie sagen, Sie können es an der Oberfläche abholen. Was mich überrascht hat, als ich mich jetzt versucht habe zu informieren über dieses Thema, ist das elektrische Geschehen im Hirn abzubilden. Da haben Sie schon mal gesagt, das kann man schon seit fast 100 Jahren. Ja. Inwiefern denn?
Es ist so, 2024 ist es tatsächlich genau 100 Jahre her, dass Hans Berger das in Jena erstmals nachgewiesen hat. Also er hat das auch vorher schon geschafft, aber war so, ich sag mal, am Zweifeln, ob das wirklich stimmt, was er da sieht, dass es länger gedauert hat, bis er es auch publiziert hat. Und Hans Berger hat damals gesehen, dass wir eben durch den Knochen hindurch die elektrische Aktivität des Gehirns messen können. Und das, was jetzt neu ist, ist im Prinzip die Möglichkeit, diese Signale in Echtzeit, also sofort über einen Computer zu interpretieren. Ja, früher war es so, ganz am Anfang hatte man Magnetbänder, hat das auf Papier aufgezeichnet und es war ziemlich schwierig, daraus einen Sinn zu machen. Und heute ist ja alles digital. Sie können diese Daten an einen Computer schicken, der fast nichts kostet und diese Daten für Sie analysiert. Und wenn Sie das jetzt häufig genug trainieren, dann ist es so, dass Sie relativ schnell auch oder Ihr Gehirn relativ schnell lernt, damit was anzufangen.
Also das heißt, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, was Ihnen und mir als Füllerfreunde, die wir beide sind, nahe liegt. Ich habe eine gelähmte Hand, ich möchte aber mit meiner rechten gelähmten Hand nach dem Füller greifen, der vor mir liegt. Was lesen Sie dann aus? Lesen Sie aus, aha, ohne dass ich es Ihnen sage, aha, er möchte nach seinem Füller greifen? Oder sagen Sie mir von außen, denken Sie bitte mal an das Greifen des Füllers?
Ich sag mal, beides ist möglich. Wenn ich jetzt von außen Ihnen diese Instruktionen gebe, dann ist natürlich die Genauigkeit, mit der ich feststellen kann, ob Sie es auch tatsächlich tun, sehr, sehr hoch. Wenn ich gar nicht weiß, wann Sie das jetzt vorhaben, wird die Genauigkeit geringer. Und wir sprechen hier von Genauigkeiten zwischen 65-90%. Also 90%, wenn ich schon erwarte, dass jetzt eigentlich die Zeit wäre, dass sie nach dem Füller greifen sollten. Und ich das sozusagen nur noch überprüfe, ob es denn auch so ist. Und wenn ich jetzt gar keine Annahme habe, wann denn dieses Signal kommen sollte, dann sinkt die Genauigkeit und sinkt so weit, dass man so zwischen 65-70% liegt. Und da wird einem auch klar, dass eine solche Steuerung eben auch fehleranfällig ist, weil wenn wir das vor allem nicht invasiv jetzt von der Kopfoberfläche machen, gibt es auch mögliche Störquellen, die dann die Genauigkeit, mit der sowas gemacht werden kann, sinkt.
Jetzt denken wir mal einen Schritt weiter, weil unser gefährlicher Gedanke, künstliche Intelligenz, kann heute bereits Gedanken lesen, bezieht sich ja auf das Gedankenlesen selbst. Das ist aber genau das, wenn ich das richtig weiß, was Sie nicht können, Herr Professor Sukada. Sie können sagen, er wird gleich nach seinem Füller greifen. Sie können aber nicht sagen, er wird nach seinem Füller greifen und einen Brief an seine indonesische Brieffreundin schreiben, weil er sie heimlich liebt. Den zweiten Teil, davon haben Sie alles keinen Schimmer. Wie ich zu meiner
blassen Schimmer und die KI auch nicht. Und ich wollte Sie gleich am Anfang schon korrigieren. Die KI kann versuchen, die Gedanken zu lesen und man kann KI-Modelle trainieren, um möglichst nah heranzukommen. Aber es ist natürlich so, diese Modelle können praktisch nur trainiert werden, wenn vorher klar ist, was sie eigentlich denken. Das heißt, wenn Sie solche Modelle trainieren wollen, wäre es jetzt so, dass zum Beispiel Sie 12 Stunden Podcast hören und ich weiß, was in dem Podcast läuft und gleichzeitig Ihre Hirnaktivität aufzeichne, während Sie zuhören und dann einfach die Maschine rechnen lasse, was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie dieses und jenes hören und dieses Modell trainieren. Und dann ist es tatsächlich so, dass dieses KI-Modell, ich sag mal, Kategorien ihres Denkens ungefähr klassifizieren kann. Und das ist nicht sehr genau. Also ich sag mal, dieses Hand auf, Hand zu, was wir mit Schlaganfallpatienten oder Querschnittsgelähmten machen, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und es soll ja einfach sein, damit es funktioniert. Das, was möglich wäre, ist tatsächlich auch noch tiefer in die Kategorien zu gehen. Also wenn Sie jetzt sagen, an wen denke ich, schreibe ich einen Brief über jemanden, der mir sehr nahe ist oder mache ich einfach nur eine geometrische Figur auf das Blatt Papier, dann ließe sich sowas tatsächlich auch trainieren über eine künstliche Intelligenz oder sogenannte maschinelle Lernverfahren. Aber es ist nicht so genau.
Also das heißt, wenn wir jetzt mal von der Spielfilm, von der Fantasieversion von Gedankenlesen ausgehen, dass ich meinetwegen ein Ermittler bin und verhöre Sie, hat Herr Professor Zucker da diese Tat begangen oder hat er nicht, dann müsste ich auslösen können, dass Sie sich den Gedanken verbieten zu denken, wie schuldig Sie sind.
Ja. Also solche Gedankenexperimente sind tatsächlich sehr gefährlich, weil ja man am Ende darauf zurückgreift, was hat die Person im Gedächtnis. Das kann falsch sein, das ist fehleranfällig. Also diese ganze Geschichte ist natürlich sehr, sehr riskant. Und im Grunde genommen ließe sich sowas ja auch über zum Beispiel Hautleitfähigkeit mit, ich sag mal, ableiten, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, ob sie anfangen zu schwitzen, wenn ich bestimmte Fragen stelle. Und daraus kann ich natürlich so ein bisschen herausfinden, wo geht die Reise hin. Aber man kann den Inhalt der Gedanken bisher nicht auslesen, schon gar nicht, wenn Sie gar nicht mitmachen bei der Sache. Also ich hatte ja am Anfang erwähnt, wenn Sie jetzt 12 Stunden Podcast hören, Sie müssen das zulassen, ja, dass man Ihre Hirnaktivität in der Zeit ausliest, dass man praktisch, Sie müssen ja auch auf das Gesagte konzentrieren. Wenn Sie das nicht täten, würde man wenig auslesen können. Und Sie müssen dann eben auch bei der ganzen Sache mitmachen aktiv. Insofern, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, wirklich die Inhalte von Gedanken in dem, was wie Sie es jetzt darstellen, auslesen zu können.
Wie stellen Sie sich denn Gedanken vor? Von welcher Konstitution eines Gedankens gehen Sie denn aus? Weil normalerweise, so kommt einem das ja mitunter vor, es gibt auch vergleichbare literarische Experimente, dass sich unser Denken ja chaotisch vollzieht. Also, dass Sie denken, ich muss heute zur Charité, was ist eigentlich mit der Katze los, warum guckt die so komisch, ich habe Hunger, ich habe mir vorgenommen, keinen Wein zu trinken. Es könnte ja sein, dass Sie das alles parallel denken.
Absolut. Und Sie haben völlig recht. Also man muss ja erst einmal auch genauer und differenzierter reingucken, was meinen wir. Meinen wir jetzt bewusste Gedanken? Welche Kategorien, welche Hirnareale sind da involviert? Also sind es Gedanken an etwas, was Sie sehen? Sind es Gedanken an etwas, was Sie hören? Da sind natürlich ganz andere Hirnareale aktiv. Und ich sag mal, die ganzen unbewussten Gedanken, über die reden wir gar nicht, die natürlich aber auch ablaufen. Das heißt, dieses Konzept Gedanken müsste hier nochmal genauer ausdifferenziert werden. Und deswegen versuche ich ja auch immer, wenn es jetzt zum Beispiel um unsere Arbeit geht, zu sagen, naja gut, ich definiere jetzt erstmal, was ich mit Gedanken meine, nämlich im Prinzip die elektrische Aktivität, die auftritt, wenn Sie sich vorstellen, die Hand zu bewegen. Aber das geht immer nur zu einem gewissen Detailgrad. Ja? Und ich sag mal, wenn Sie es nicht invasiv machen, ist der Detailgrad sehr, sehr gering.
Auf das Invasive kommen wir gleich noch zu sprechen, weil da ja Elon Musk tatsächlich mit seiner Firma Neuralink total ins Prahlen geraten ist und dass sich solche Sachen schon eingesetzt hat. Aber könnte man denn heute beispielsweise schon messen, weil Sie das gerade mit den so ähnlich wie Lügendetektoren funktionieren, sagen, nehmen wir mal an, ich habe jetzt so eine Gruppe 10 Männer, die von sich sagen, sie sind der neue Mann. Das heißt, sie sind in der Lage, sich komplett zu neutralisieren. Sie sind komplett in der Lage, beispielsweise Frauen nicht zu objektifizieren. Und jetzt führen sie eine wahnsinnig schöne Frau in einem tollen Kleid an diesen 10 Probanden vorbei. Können Sie dann schon ausmessen, ob diese Männer ja erotisch, sexuell agitiert sind? Können Sie das sehen?
Ja, ehrlicherweise müssen wir sagen, dafür brauchen wir eigentlich keine Gehirn-Computerschnittstelle. Das können Sie auch auf anderem Wege, indem Sie die Bewegungen, den Blutdruck, all diese Dinge messen.
Und also das kann man sogar am Blutdruck?
Natürlich können Sie das am Blutdruck erkennen. Die Frage ist halt, wie spezifisch das ist. Aber ich sag mal, wenn Sie genügend Daten sammeln, auch Verhaltensdaten, dann ist es so, dass Sie Aussagen über sexuelle Präferenzen sehr einfach machen können. Und zwar auch in einer Situation, wo Sie sich selber dessen nicht bewusst sind. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Mann und
Es ist schwer vorzustellen, es ist lange her.
Okay, genau.
Aber ich stelle mir vor, ich sei ein junger Mann.
Und Sie sind sozusagen noch nicht so ganz sicher, wo die Reise hingeht, aber nehmen über sich an, Sie sind natürlich, ich sage jetzt mal zum Beispiel, heterosexuell. Man könnte aber feststellen, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, dass sie sich mehr nach Männern orientieren, zum Beispiel die länger anschauen. Dafür brauchen wir keine Hirn-Computerschnittstelle. Das können Sie eigentlich über eine Digitalisierung Ihrer Verhaltensdaten sehen, über zum Beispiel auch die Pupillengröße, ja, die einen Ausdruck darüber gibt, wie emotional Sie beteiligt sind. Blutdruck ist eine andere Möglichkeit. Und all diese physiologischen Messwerte werden ja jetzt schon auch digitalisiert und getrackt. Und das Interessante ist natürlich, wenn man maschinelle Lernverfahren darauf ansetzt und ein digitales Modell von ihnen erstellt, das möglicherweise mehr über sie weiß, als sie selber wissen. Und da müssen wir noch gar nicht über Gehirn-Computerschnittstellen reden.
Oha, das ist auch schon wieder nah am gefährlichen Gedanken. Können wir nur die künstliche Intelligenz, die heute schon Gedanken lesen kann, rausrechnen? Sie stellen uns heute etwas vor, Sie erklären uns etwas, was natürlich außerordentlich technisch ist. Und wenn ich das richtig weiß, dann sind Sie auch außerordentlich technikaffin. Aber Sie haben an einem Zentrum in Mannheim für seelische Gesundheit promoviert. Warum das? Also Sie sind Psychotherapeut, Facharzt für Psychiatrie. Mhm. Und wie hängt das miteinander zusammen? Also dass Sie sich entschieden haben, in diesem Fach zu promovieren, aber heute eben tatsächlich den ersten Lehrstuhl für Neurotechnologie in Deutschland haben.
Also es ist so, ich habe in den 90er Jahren studiert, Medizin studiert, weil man damit meiner Meinung nach am meisten Optionen hatte, ja, in alle Richtungen und auch wissenschaftlich arbeiten kann. Und das war die Dekade des Gehirns. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das Gehirn ist das faszinierendste Organ des menschlichen Körpers. Befasse ich mich doch damit. Und in den 90er Jahren wurden diese bildgebenden Verfahren sehr, sehr stark auch eingesetzt, um zum Beispiel Gedanken und die Zuordnung von inneren Zuständen zu Hirnzuständen zuzuschreiben. Und das hat mich fasziniert. Und die ersten Arbeiten, die ich darüber gelesen habe, kamen eben auch unter anderem aus Berlin und aus Mannheim, wo man Patienten, die zum Beispiel einen Arm verloren haben, untersucht hat und gesehen hat, dass sich das Gehirn daraufhin völlig reorganisiert. Also ein anderes Selbstmodell entwickelt, das man nachweisen kann. Und das hatte mich damals so fasziniert, dass ich dachte, das möchte ich besser verstehen. Also wie können wir Technologie einsetzen, um diese Prozesse des eigentlich auch Geistes, auch des Selbstverständnisses besser zu verstehen. Und dann ja, bin ich sozusagen über diese Schiene, die Neuropsychologie, in die Psychiatrie hineingerutscht. Und die Idee ist, dass wir diese Technologie auch für die Behandlung psychischer Erkrankungen einsetzen.
Was schon erfolgreich glückt, denn Sie sind in der Lage, das wissen Sie jetzt, Professor Zucker, da gleich mal etwas ausführlicher erklären, wie das tatsächlich funktioniert. In einem Filmbeitrag über Ihre Arbeit konnte man sehen, dass eine Berlinerin, eine Frau darüber berichtet, dass tatsächlich ihr auf diesem Wege von außen geholfen worden ist, sodass ihre Depressionen tatsächlich entweder leichter auszuhalten oder sogar weg waren. Und wie funktioniert das? Ich erinnere mich, dass ich tatsächlich als junger Mann Laienhelfer auf einer psychiatrischen Station war, wo es dann immer hieß, der und der Patient kriegt heute Elektroschocks. Das fand ich damals, das klang sehr rigoros und sehr rabiat, aber das, was Sie heute machen, ist was anderes.
Ja, ich würde sagen, es ist wesentlich subtiler als Elektroschocks, wobei ich jetzt an dieser Stelle auch gleich sagen sollte, Die sogenannte Elektrokrampftherapie ist das wirksamste antidepressive Werkzeug, was wir bisher haben in der Psychiatrie. Man muss dann aber eben auch sehen, mit welchen Risiken das verbunden ist, ne, und das einordnen. Aber bisher ist es so, dass diese Elektrokrampftherapie tatsächlich das effektivste Werkzeug ist. Und direkt danach, wenn Sie jetzt gucken, was wirkt antidepressiv, kommen andere Stimulationsverfahren oder wir sagen auch Neuromodulationsverfahren. Und ich hatte ja am Anfang über diese Gehirn-Computer-Schnittstellen gesprochen. Da geht es darum, dass wir Informationen auslesen aus dem Gehirn. Und dass wir zum Beispiel auslesen können, wenn Sie sich vorstellen, Ihre Hand zu bewegen. Aber es gibt natürlich auch Neurotechnologie, und das ist so die zweite Säule der Neurotechnologie, die versucht, auf künstlichem Wege spezifisch Ihre Gehirnaktivität von außen zu beeinflussen. Und es ist so, man hat in den 90er Jahren durch die bildgebenden Verfahren eben auch gesehen, dass wenn Sie jetzt sehr depressiv sind, die Aktivität in Ihrem linken Frontalhirn runterreguliert ist. Da ist einfach weniger Stoffwechsel. Die Netzwerke, die Sie normalerweise bedienen, greifen sozusagen weniger auf Ihr Frontalhirn zu. Es ist weniger eingebunden. Und jetzt kann man eben auf künstlichem Wege über Magnetfelder die Aktivität Ihres linken Frontalhirns anregen über ein Magnetfeld, dass dieses Areal in die Netzwerke stärker einbezogen wird. Und damit konnte man nachweisen, geht eine Verbesserung der depressiven Symptome einher.
Und das ist das, was Sie jetzt tun?
Unter anderem. Das ist eine Anwendung.
Man kann da in so einer Aufzählung lesen. Also zum einen, man kann auf Depressionen zugreifen. Man kann sie dergestalt manipulieren, dass sie anschließend nicht mehr da sind, weil die Frau hat ja beschrieben, es geht ihr mittlerweile viel besser. Aber dann ging es auch um solche Sachen wie Angststörungen. Ja. Das heißt, Sie könnten mir in einem der angesprochenen bildgebenden Verfahren zeigen, da sehen Sie in Ihrem Kopf, an Ihrem Gehirn Ihre Angststörung.
Das kann man tun, ja. Wobei bei der Angststörung man eben auch wieder sagen muss, die ist eher in den limbischen Strukturen des Gehirns, Depressionen auch, aber es sind sozusagen auch kortikale, also Großhirnrindenareale beteiligt. Und die Angststörung ist am ehesten damit zu behandeln, dass man eine Expositionsbehandlung macht. Aber oft ist es so, dass Angststörungen auch mit Depressionen dann zusammenfallen, wenn sie ganz stark sind. Und dann macht es durchaus Sinn, eben auch dieses Depressionsnetzwerk mit zu stimulieren. Aber was ich an der Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, wir können Symptome einer solchen psychischen Erkrankung behandeln. Wir können nicht die Ursachen auflösen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man sagt dann immer, ja, man kann Depressionen damit behandeln. Wir können die Symptome abmildern. Und wir können dann an dem Punkt, wo sie wieder denken können, weil viele, die in Depressionen sind oder Angststörungen haben oder Zwangsstörungen, die sind so gefangen, dass sie eigentlich nicht in der Lage sind, sich mit den Ursachen ihrer Störung, die eben auch psychosozial bedingt sein können, auseinanderzusetzen. Das heißt, man muss wirklich verstehen, es geht um ein Werkzeug, das wir einsetzen in einer Situation, wo psychosoziale Therapieformen eigentlich nicht funktionieren können in Richtung Ausmaß Psychotherapie und ermöglichen dann, dass die Symptome runtergehen, sie mehr Antrieb haben, klarer sind in ihrem Denken und sich mit den Ursachen auch auseinandersetzen können.
Das habe ich mich gefragt, weil wir uns ja hier im gefährlichen Gedanken immer aufhalten. Das heißt, wir wollen immer gucken, okay, wie weit könnte das gehen? Heute heißt es, künstliche Intelligenz kann bereits Gedanken lesen. Und der Punkt, an dem wir da gerade sind, Herr Professor Sukada, wie ist das denn, wenn ich jetzt sagen würde, hier sind 15 Leute, Frauen und Männer, die möchte ich an einer sehr, sehr prekären Situation in einem kriegerischen Umstand einsetzen. Die sollen keine Angst haben, die sollen unbarmherzig sein, wenn sie auf andere Leute treffen. Kann ich die dann gewissermaßen in ihre Elektroabteilung bringen und sie machen mehr aus denen dann angstfreie Kämpfer?
Also zu mir können sie nicht bringen, aber ich kann Ihnen sagen, sie können sie woanders hinbringen, wo auch solche Eingriffe möglich sind. Wir arbeiten ausschließlich nicht invasiv, ja. Und ich meine jetzt mal ethische Fragen an die Seite.
Natürlich, ethische Fragen spielen
in
dieser Sendung
eine Rolle. Es geht jetzt nur um die Frage der Machbarkeit und das ist absolut machbar.
Das ist absolut machbar.
Absolut machbar. Sie können.
Aber Sie finden auch, dass das ein bisschen erschreckend ist, wenn man das so sagt, oder? Weil mir ist das offen gestanden nicht klar gewesen. Mir ist klar gewesen, so wie die Wehrmacht mit Pervitin gearbeitet hat, Leute lange Zeit wach zu halten und in ein allgemeines Wohlgefühl zu versetzen, obwohl sie mitten an fürchterlichen kriegerischen Handlungen beteiligt waren. Drogen, natürlich, logisch, aber mir war nicht klar, dass man das auch so beeinflussen kann.
Sie können es so beeinflussen. Es ist aber auch so, dass natürlich die Auswirkungen auf Sie als Mensch nicht wirklich absehbar sind. Ja, also es ist ja so, Sie unterdrücken ein Verhalten, zum Beispiel eine Angstreaktion. Und die Angstreaktion ist aber eigentlich evolutionär sehr sinnvoll und ist angemessen in den meisten Situationen, außer Sie haben eine Angststörung. Also wir reden ja jetzt über eine Art Neuroenhancement, dass Sie sagen, den Auftrag bekommen, Sie sollen wie eine Killermaschine kaltblütig morden. Man dieses Verhalten der Angstreaktion oder auch der Skrupel durch eine solche Stimulation ich sage jetzt mal, möglicherweise auch runterfahren kann. Aber was das mit Ihnen als Mensch macht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und deswegen ist auch völlig klar, dass wir weit weg sind von dem, was ethisch in irgendeiner Form gerechtfertigt sein sollte.
Also könnten Sie jetzt unmittelbar schon absehen, was das beispielsweise für eine Nebenwirkung hat? Weil es könnte ja auch sein, wenn man eine Angststörung bei jemandem bekämpft, dass es auch dann auf diese Art und Weise übers Ziel hinausschießt.
Also ich kann Ihnen nur ein Beispiel geben aus den 50er, 60er Jahren, wo man tatsächlich auch so Gehirnstimulation eingesetzt hat, um die damals, ich sag mal, definierten Störungen, unter anderem auch Homosexualität, zu behandeln. Und da gab es, kann man schon sagen, Studien, wo bestimmte Areale des Gehirns stimuliert worden sind, um ihre physiologischen Reaktionen, weil Sie es ja vorhin selber so eingeführt haben, auf das gleichgeschlechtlich oder eben andersgeschlechtlich zu regulieren. Und da gab es Experimente, wo man Leute umtrainieren wollte. Also früher war das ja so, man hat gesagt, das ist eine Störung, eigentlich musst du anders reagieren, dein Körper muss eigentlich anders reagieren. Und das konnte man tatsächlich über eine Hirnstimulation beeinflussen. Also man hat dann eine Prostituierte bei einem Homosexuellen eingestellt und hat dann das Gehirn entsprechend so stimuliert, dass dann auch eine sexuelle Handlung stattfinden, und hat dann gedacht, man kann den Menschen so umkonditionieren. Was dann auch für eine gewisse Zeit funktionierte, physiologisch. Aber die Person, und das ist dann eben nicht so tiefgreifend publiziert worden, damit natürlich extreme Schwierigkeiten bekommen hat in ihrer Identität. Heute sind wir viel, viel, ich sage jetzt mal, sensibler und verständiger, was diese Dimensionen angeht. Und darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Also deswegen ist für mich völlig klar, wir können solche Stimulationsverfahren nur einsetzen im medizinischen Kontext. Auch Gehirn-Computerschnittstellen gehören für mich eigentlich exklusiv nur in den Bereich der medizinischen Anwendung, wo klar ist, wir versuchen, bestimmte Symptome zu lindern, die sonst die Lebensqualität der Patienten sehr, sehr stark einschränkt. Und gleichzeitig müssen wir solche Studien mit Forschung begleiten, die untersucht, welche weiteren Effekte sich ergeben, und zwar unmittelbar durch die Stimulation, aber auch durch die Effekte der Stimulation.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil Sie tatsächlich dazu auch schon als Experte gefragt worden sind. Neuralink von Elon Musk, so heißt die Medizintechnikfirma, die er 2016 gegründet hat. Und was da Leuten tatsächlich in den Kopf eingebaut wird, Sie haben es mehrfach erwähnt, Ihre Spezialität sind die nicht-invasiven Sachen. Das ist das Gegenteil davon, das sind invasive Dinge. Das heißt, wie ich es verstanden habe, dem Menschen wird ein 1-Euro-Münzen großer Chip in den Kopf, also auf das Gehirn, aufgebracht. Der hat 1024 Elektroden und wird durch eine kabellos aufladbare Lithium-Batterie tatsächlich betrieben. Und so, wie sich das jetzt erstmal anhörte oder wie man das erstmal lesen konnte, dachte ich mir, naja, das ist ja jetzt eigentlich ziemlich unproblematisch.
Naja, ich sag mal so, die klinischen oder medizinischen Anwendungen, die sich damit abbilden lassen möglicherweise, sind natürlich sehr vielversprechend. Und das ist nichts, was er erfunden hat, sondern das gibt es seit Jahrzehnten, wird im akademischen, öffentlich geförderten Bereich durchgeführt. Das heißt, eigentlich ist es etabliert, es ist nur nicht kommerzialisiert. Und das, was er jetzt gesagt hat, ist, ich mache jetzt aus diesem Fundus an Vorwissen ein Produkt und mache es aber so, dass wir es skalieren können, dass wir nicht jetzt nur ein Produkt haben, sondern Zehntausende von diesen Hirnimplantaten pro Jahr implantieren können, indem wir Roboter bauen, die das implantieren, also keine Neurochirurgen, die sehr teuer sind, die man speziell schulen muss, sondern wir machen das alles maschinell. Ja, so auf Knopfdruck, 24 Stunden am Tag kann man operieren. Das heißt, Sie können sowas skalieren. Die Kosten sind dann irgendwann günstiger, als wenn Sie den Aufwand betreiben, der im Moment im akademischen Bereich gemacht werden muss. Das sind ja viele Hunderttausende, die das kostet, wenn Sie bei einem einzigen Patienten das machen. Man kann die Kosten sozusagen drücken, indem man diese Weichenstellungen jetzt so macht. Und das ist praktisch jetzt das Neue. Aber es ist nicht wirklich neu, sondern es ist praktisch der Ausgang aus der Forschung in kommerzielle Produkte.
Aber es kann so funktionieren, ich habe dieses 1-Euro-Münzen-große Ding im Kopf und dann, wenn ich Elon Musks Versprechen richtig verstanden habe, dann bedeutet das, ich denke jetzt einfach nur, rufe bitte Herrn Professor Zucker da an, diese Botschaft richte ich an mein Telefon, ich bewege mich nicht, ich fasse das Telefon nicht an, sondern ich denke einfach nur, Sie sollten angerufen werden, damit ich Sie nach Ihrem tollen Füller fragen kann. Und dann macht das Telefon das.
Das ist durchaus realistisch, dass das
möglich ist. Aber das heißt doch, was Sie am Anfang gesagt haben, man kann den Gedanken so genau gar nicht spezifizieren, aber dann muss man das ja doch doch können.
Mit invasiven Methoden ist es vorstellbar. Es ist bisher noch nicht in dieser Art, wie Sie es jetzt beschrieben haben, demonstriert worden. Aber wenn Sie diese Elektroden haben und trainieren die Schnittstelle und Ihr Gehirn darauf, Ihre elektronischen Geräte zu steuern in einer bestimmten Art, dann lässt sich so etwas auch darstellen. Aber also, es muss trainiert werden. Es ist nicht so, dass die Maschine das sofort kann, sondern sie müssen das trainieren und das wird eine gewisse Zeit dauern und dann wird es möglich sein. Also der Gedanke wird nicht sein, so stelle ich mir das zumindest vor, ruf Professor Zucker da an, sondern ich möchte telefonieren. Dann, so wie Sie es jetzt im Moment ja auch machen mit einer Sprachsteuerung. Ich möchte telefonieren, wen möchtest du anrufen? Professor Zucker da. Und diese Dinge können ausgelesen werden aus dem Gehirn und über so einen, ich sag mal, sequentiellen, ich sag mal, Kommandoreihe kann man dann mit dem Smartphone tatsächlich auch kommunizieren.
Jetzt nehmen wir mal an, lassen wir das, was Sie schon angesprochen haben und was natürlich eine relevante Größe ist, nämlich dass das Ganze durch Elon Musk und sein Unternehmen kommerzialisiert werden soll, lassen wir das mal raus. Wir haben ja Dinge, Sie haben es vorhin gesagt, für Ihre Forschung, Ihre Arbeit ist, soll im therapeutischen, im medizinischen Bereich relevant sein und auch nur da. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine hirndegenerative Erkrankung, wie beispielsweise Alzheimer. Müsste ich dann nicht eigentlich sagen können, wenn der Chip so viel kann, dann könnte ich den ja Alzheimer-Patienten einsetzen und alles das, was Alzheimer kaputt macht, fängt der Chip auf.
Das wäre ja eine tolle Idee. Ja, muss man ja zugeben. Allerdings ist es so, dass ja dieser Chip nur wenige Millimeter, also Quadratmillimeter, sag ich mal, abdeckt im Hirn. Also die 1024 Elektroden ist ja nichts im Vergleich zu den Neuronen, die im Gehirn sind, also eben 86 Milliarden Neuronen und eben dann nur sehr, sehr lokal abgegriffen. Und wir ja auch wissen, dass zum Beispiel Gedächtnis nicht nur lokal abgelegt ist, sondern eben auch immer das gesamte Gehirn mit involviert. Das heißt, solche Anwendungen sind, was jetzt solche Schnittstellen angeht, die so einen kleinen Bereich des Gehirns ableiten, eher unrealistisch. Oder sie sind unrealistisch aus heutiger Perspektive.
Wie ist das bei den Leuten mit dem Locked-In-Syndrom? Mhm. Also Leute, die durch eine Lähmung, in der Regel ist es ein Schlaganfall, wenn ich das richtig weiß?
Es ist unterschiedlich. Also es kann ein Schlaganfall sein, es kann aber auch die sogenannte amyotrophe Lateralsklerose sein, also eine neurodegenerative Erkrankung, die dazu führt, dass ihre Muskeln nicht mehr angesteuert werden können.
Dann kann ich nichts mehr machen. Nein. Ich liege dann einfach nur noch da und ich kann, glaube ich, man kann die Augenlider bewegen.
Wenn sie im sogenannten Locked-In-Syndrom sind, noch, aber dann gibt es das Complete-Locked-In und das ist eben häufig bei den degenerativen Ursachen, also bei ALS, dann der Fall, dass sie in den letzten Zügen auch in dem Complete-Locked-In sind. Das heißt, nicht einmal mehr die Augen bewegen können. Die Augen erblinden dann. Und sie können eigentlich nur noch auditorisch, also über ihren Hörsinn, wahrnehmen, weil auch der Tastsinn und das alles erlischt. Und in der Situation können sie ein Implantat in den Kopf implantieren. Und das wurde auch in Deutschland tatsächlich gezeigt, in München von Nils Bierbaumer, dass auch eine solche Person, die komplett locked in ist, noch mit dem 6-jährigen Sohn kommunizieren kann.
Wie?
Indem diese Person, das war jetzt eine Schnittstelle, die praktisch jetzt schon auch verfügbar ist, sich bestimmte Dinge vorstellt, wenn es um die Frage geht, ja, nein. Ne? Und dann konnte die Person praktisch immer ja, nein über diese Schnittstelle ausgeben und darüber dann kommunizieren, ob man jetzt einen Disney-Film gucken möchte oder nicht zum Beispiel.
Nils Bierbaumer, muss man noch dazu sagen, ist Ihr langjähriger Kollege an der Uni in Tübingen.
Absolut,
gewesen.
Richtig.
Also deswegen sind Sie da genau im Bilde. Was ist denn zum Schluss, Herr Professor Zucker, das für Sie wirklich Aufregende, wo Sie sagen, da sind wir noch nicht, da will ich aber als junger Wissenschaftler, der ich ja letztlich noch bin, aber hin. Da komme ich auch hin.
Also, es gibt medizinische Anwendungen, die sind überfällig. Ne? Also da würde ich sagen, wir haben ja gezeigt, dass man zum Beispiel durch solche nicht-invasiven Gehirncomputerschnittstellen den Erholungsprozess nach Schlaganfall deutlich beschleunigen oder überhaupt ermöglichen kann. Und das sind Anwendungen, die nachgewiesenermaßen effektiv sind, aber im Moment noch nicht in der Anwendung, in der klinischen Anwendung. Wenn Sie jetzt einen Schlaganfall haben, kommen jetzt irgendwo ins Krankenhaus, gibt es nicht, weil wir bisher diesen Teil noch nicht sozusagen in die komplette Translation überführt haben. Heißt also in die Kommerzialisierung am Ende und Verfügbarkeit in den Kliniken. Da kommt ja dann auch Ökonomie ins Spiel. So, das ist so der eine Teil. Es gibt viele Anwendungen, die in der Forschung erfolgreich gezeigt wurden, die aber noch nicht in der klinischen Anwendung wirklich angekommen sind. Der andere Teil ist, dass ich sehe, wir haben hier gerade eine Situation, wo Neurotechnologie so als Allheilsbringer gehypt wird, ne? Dass man sagt, man kann damit nicht nur alle Krankheiten heilen, sondern man kann damit auch noch die Gesellschaft besser machen. So, und da bin ich jetzt mal ganz kritisch und sage, also da sind wir noch lange nicht. Ich hatte ja auch vorhin erklärt, wir können Symptome unterdrücken, verändern, aber wir können die Ursachen der Erkrankung auf diesem Wege zumindest nicht auflösen. Und meine Meinung ist, dass wir noch sehr viel mehr verstehen müssen über das Wechselspiel zwischen Computern auf der einen Seite und eben biologischen kognitiven Systemen oder Menschen und menschlichem Geist auf der anderen Seite, um das, was uns als Menschen ausmacht, auch wirklich am Ende klar vor uns zu haben und zu fördern. Also ich bin an der Stelle ein Humanist und sage, die Maschinen sind Werkzeuge, die uns ermöglichen, vielleicht das eine oder andere Problem schneller und besser zu lösen. Aber die Maschinen kommen selten selber auf die richtigen Lösungen. Das können eigentlich immer noch nur wir als Menschen.
Das wäre auch dann tatsächlich der nächste gefährliche Gedanke, wenn die Maschinen das ganz von alleine können. Künstliche Intelligenz kann heute bereits Gedanken lesen. Wir haben da heute eine enorme Differenzierung dazugelernt, und zwar von Professor Suyo Tsukada, der einzige Professor für klinische Neurotechnologie ist, und zwar an der Berliner Charité. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Diesen gefährlichen Gedanken wie andere gefährliche Gedanken gibt es logischerweise auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für heute.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.